Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Liebe Hörerinnen und Hörer, eine Lungenbeteiligung bei einer rheumatischen Erkrankung wird häufig erst spät diagnostiziert. Und damit verlieren viele Patientinnen und Patienten Lebensqualität und auch Lebenszeit. Dieser DFP-Podcast möchte die Awareness für interstitielle Lungenerkrankungen bei Rheuma erhöhen, vor allem im niedergelassenen Bereich, und so die frühe Überweisung in spezialisierte Zentren fördern. Warum das so wichtig ist und worauf die niedergelassene Ärztin bzw. der niedergelassene Arzt achten soll, erläutern unsere ExpertInnen aus Pulmologie, Rheumatologie und Radiologie im folgenden Gespräch. Ich bin Carola Göring, arbeite als Medizinjournalistin und leite Sie durch diese Audiofortbildung.
Dieser DFP-Podcast wird freundlicherweise von Böhringer Ingelheim RCV GmbH und Co. KG unterstützt.
Als Expertin begrüße ich ganz herzlich Frau Dr. Nina Baumgartner. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie und arbeitet als Oberärztin im Landesklinikum Stockerau.
Hallo, freue mich heute mit zu diskutieren.
In den Bereich der Radiologie führt Herr Dr. Kaveh Akbari ein. Er ist Facharzt für Radiologie und arbeitet als Oberarzt an der Kepler-Universität in Linz.
Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Auch ich freue mich, heute mit dabei sein zu dürfen.
Und der dritte im Bunde ist Herr Privatdozent Dr. Thomas Sonnenweber. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie. Er arbeitet als Oberarzt an der MedUni Innsbruck.
Vielen Dank für die Einladung.
Und an ihn geht auch die erste Frage. Was ist eine interstitielle Lungenerkrankung, Herr Dr. Sonnenweber?
Der Begriff interstitielle Lungenerkrankung spielt darauf an, dass bei diesen Erkrankungen das sogenannte Interstitium, das heißt das Bindegewebe und die extrazelluläre Matrix der Lunge betroffen sind. Das ist ein wenig ein irreführender Begriff, da wir mittlerweile wissen, dass bei diesen Erkrankungen eben nicht nur dieses Bindegewebe betroffen ist, sondern in der Regel das gesamte Lungenparenchym eine Rolle spielt, insbesondere eben auch das Lungenepithel. Deswegen gibt es auch einen zweiten Begriff der diffusparenchymatösen Lungenerkrankung, der hier oft genutzt wird. Umschreiben tut diese Erkrankung im Endeffekt einen ganzen Pool von Lungenerkrankungen, die eben sich primär dadurch auszeichnen, dass es zu Vernarbungen der Lunge kommt.
Frau Dr. Baumgartner, was hat eine interstitielle Lungenerkrankung mit Rheuma zu tun?
Sehr viel. Grundsätzlich gilt, fast jede entzündlich-rheumatische Systemerkrankung kann eine Lungenbeteiligung machen. Das reicht jetzt von der pulmonalen Hypertonie über Bronchiektasien, über den Pleuraguss und vielen anderen Veränderungen bis eben zur Fibrose, also der interstitiellen Lungenerkrankung, die ja heute unser Thema ist. Ein wichtiger Punkt oder eine Unterscheidung zu früher ist, früher hat man von Komorbiditäten gesprochen, also Erkrankungen, die zusätzlich zur rheumatischen Erkrankung bestanden haben. Heute wissen wir aber, dass es sich um eine Krankheitsmanifestation der rheumatischen Erkrankung handelt. Es gehört also zum Krankheitsbild dazu.
Wie häufig ist eine Lungenbeteiligung bei rheumatischen Erkrankungen?
Wenn wir jetzt von der Fibrose sprechen, also die interstitielle Lungenerkrankung im Rahmen von rheumatischen Erkrankungen, dann muss man sagen, gar nicht so selten. Die Zahlen in der Literatur divergieren. Man kann sicherlich unterscheiden, es gibt seltene Erkrankungen, die aber sehr häufig mit einer interstitiellen Lungenbeteiligung einhergehen. Das wäre die Sklerodermie. Subklinisch ist da die Lungenbeteiligung in bis zu 80% der Fälle vorhanden, klinisch relevant in bis zu 40% der Fälle. Oder auch die idiopathischen inflammatorischen Myopathien, wie das Antisynthetase-Syndrom, die Dermatomyositis, die Polymyositis, wo es in durchschnittlich bis zu 40% der Fälle ebenfalls zu einer Lungenbeteiligung im Sinne einer interstitiellen Fibrose kommen kann. Dann haben wir die rheumatoide Arthritis, die ja für sich die häufigste entzündlich-rheumatische Erkrankung ist, bei der es seltener zu einer Lungenfibrose kommt, subklinisch in bis zu 30% der Fälle, klinisch relevant in bis zu 10% der Fälle. Aber eben weil die rheumatoide Arthritis für sich eine häufigere Erkrankung ist, begegnen wir dann auch der interstitiellen Lungenerkrankung relativ häufig.
Wozu braucht man bei interstitiellen Lungenerkrankungen einen Radiologen, Herr Dr. Akbari?
Also die Radiologie als Disziplin ist tatsächlich im diagnostischen Algorithmus der interstitiellen Lungenerkrankungen sehr entscheidend. Einerseits zur Detektion von gewissen Anomalien und andererseits bei der Interpretation dieser Anomalien ist die Radiologie natürlich bei der Erstellung einer richtigen Diagnose entscheidend. Das ist einmal für die initiale erste Bildgebung, aber auch in weiterer Folge im therapeutischen Verlauf ist die radiologische Beurteilung hinsichtlich etwaiger Progredienz oder Stabilität oder Befundbesserung natürlich entscheidend. Es sind nicht nur die interstitiellen Veränderungen, die Lungenveränderungen in HRCT, das ist der eigentlich Standard, zu beurteilen, sondern auch gewisse begleitende Veränderungen. Ich denke da zum Beispiel an eine begleitende pulmonale Hypertonie, die oft bildgebend beurteilt werden kann, an umschriebene Veränderungen, etwa an Rheumaknötchen oder begleitende entzündliche Veränderungen, die doch etwas häufiger sind, speziell bei Patienten, die gegebenenfalls eine immunsuppressive Therapie oder eine Therapie mit Biologika bekommen.
Können Sie noch kurz, vielleicht auch für die KollegInnen, die nicht vom Fach sind, sagen, was eine HRCT ist, eine hochauflösende CT?
Ja, also im Prinzip ist es so, dass man versucht, heutzutage bei uns im Klinikum gewisse Standards bei der Computertomographie mit der Fragestellung nach interstitiellen Lungenveränderungen einzuhalten. Wir untersuchen diese Patienten meistens in Bauchlage. Sinn der Sache ist, dass die Veränderungen, die oft in den dorsalen Abschnitten ausgeprägt sind, nicht von Minderbelüftungen maskiert werden. Das heißt, wenn die Patienten am Rücken liegen, habe ich orthostatisch bedingt oft genau an den Arealen, wo ich eine Lungenbeteiligung habe, eine Minderbelüftung. Das versuchen wir zu vermeiden, indem wir die Patienten auf den Bauch legen und untersuchen. Dann werden die Untersuchungen dünnschichtig rekonstruiert, mit 1 Millimeter meist. Das sind eigentlich so die wichtigsten Parameter. Gewisse spezielle Untersuchungen machen wir aufgrund der Strahlenbelastung tatsächlich, wenn entsprechende Fragestellungen vorhanden sind, etwa zum Beispiel eine Expirationsaufnahme, nur wenn die Fragestellung nach einer zum Beispiel exogenen allergischen Alveolitis vorliegt. Insofern haben wir ein Standardprogramm, das wir gegebenenfalls durch die eine oder andere ergänzende Untersuchung noch erweitern können.
Diese Frage geht an Herrn Dr. Sonnweber und Frau Dr. Baumgartner. Wie entwickelt sich eine Lungenfibrose?
Die Pathogenese ist anhand der systemischen Sklerose, ILD, schon teilweise recht gut untersucht. Es beginnt mit einem endothelialen Schaden, also es geht von der vaskulären Seite aus. Es kommt zur Inflammation, es kommt zur Autoimmunität. Es werden Wachstumsfaktoren exprimiert, die dann aus Fibroblasten Myofibroblasten werden lassen. Diese Myofibroblasten produzieren dann vermehrt Kollagene und führen schließlich zur vermehrten Steifheit, zur Fibrose der Lunge.
Wir kennen da verschiedene Trigger. Wir wissen, dass die Genetik eine gewisse Rolle spielt. Da hat man gerade eben bei den ursprünglich idiopathischen Formen her verschiedene Mutationen kennengelernt, etwa ORCA5B-Varianten, die hier dazu beitragen können, dass sich Fibrosierungen entwickeln. Wir wissen, dass exogene Faktoren, starke Staubbelastung, Rauchen eine Rolle spielen und vermutlich spielen auch Entzündungsprozesse, unter Umständen auch infektgetriggerte Entzündungsprozesse eine Rolle bei der Entstehung interstitieller Lungenerkrankungen. Und eine große Gruppe, die wir hier auch finden, sind die interstitiellen Lungenerkrankungen bei rheumatologischen Erkrankungen, die man auch als Connective Tissue Disease Related Lungenerkrankungen beschreibt.
Kann eine Lungenbeteiligung bei einer rheumatischen Erkrankung auch vor der rheumatischen Erkrankung auftreten?
Ja, das ist durchaus möglich. Also wir wissen, dass die Lungen Beteiligung, wie man ja so schön sagt, im Grunde auch der Grunderkrankung vorausgehen kann. Das heißt, es gibt Patienten, die tatsächlich zuerst Lungenmanifestationen zeigen und bei denen erst im späteren Verlauf periphere Symptome wie etwa Gelenksbeschwerden oder Ähnliches auftreten.
Das macht dann natürlich die Diagnose ungleich schwieriger, wenn die klassische Gelenksymptomatik oder andere typische Symptomatik fehlt. Zum Beispiel bei der rheumatoiden Arthritis ist es auch interessant, wenn hier die Lungenbeteiligung vor der Gelenksmanifestation auftritt, dann ist auch die Prognose verschlechtert. ob das jetzt damit zusammenhängt, weil es vielleicht auch zu einer Diagnose und deswegen auch Therapieverzögerung kommt. Das ist jetzt meine Mutmaßung. Oder auch bei der Sklerodermie kennen wir Fälle, eine Sklerodermie, die eigentlich ohne die klassische Hautsklerose einhergeht, aber eben schon sehr wohl eine Lungenbeteiligung zeigt, ebenso bei den inflammatorischen idiopathischen Myopathien, die ohne eine typische Muskelschwäche einhergehen. Also das verzögert sicher die Diagnosestellung und somit auch die Therapieeinleitung.
Wie verläuft eine solche Lungenbeteiligung?
Der Verlauf ist sehr unterschiedlich und auch ganz schwierig vorherzusagen. Es gibt eben den subklinischen Verlauf, wenn zum Beispiel im Rahmen einer CT-Untersuchung ein CT wird aus einer ganz einer anderen Fragestellung heraus durchgeführt, zum Beispiel ein pulmonales CT, und dann werden eben Veränderungen beschrieben, die zur Diagnose einer Lungenfibrose führen, wobei diese Erkrankung zu diesem Zeitpunkt noch nicht klinisch auffällig geworden ist. Dann gibt es die Verläufe, die zwar klinisch manifest sind, aber soweit stabil sind, wo es zu keiner wirklichen Verschlechterung kommt. Und dann gibt es eben die Gruppe der progredienten Fälle. In circa 30% der Fälle kommt es zu einer Progredienz, wobei man zum Beispiel bei der Sklerodermie auch eher Phasen von Progredienz kennt. Das heißt, so ein konstant progredienter Verlauf, das ist eigentlich eher die Ausnahme.
Es gibt ja grundsätzlich ein sehr breites Spektrum. Das heißt, wir haben Erkrankungen, die sehr, sehr langsam, nahezu konstant über Jahrzehnte verlaufen. Und wir haben wiederum Erkrankungen, das betrifft etwa 20 bis zu 40%, je nach Grunderkrankung, die einen progredienten Verlauf zeigen. Und gerade letztere sind eben sehr in den Fokus gerückt, weil das Erkrankungen sind, die wir eben frühzeitig erkennen und behandeln müssen.
Gibt es Faktoren, die das Risiko für eine progrediente Fibrose beeinflussen? Und wenn ja, welche sind das?
So, das erste ist mal die Grunderkrankung. Wir wissen, dass manche Kollagenosen mit aggressiveren Verläufen der Lungenerkrankung einhergehen. Zum Beispiel die systemische Sklerose hat einerseits eine recht häufige Lungenbeteiligung und andererseits auch häufig eine progrediente Form einer Lungenerkrankung. Wir wissen auch, dass bestimmte Antikörperkonstellationen hier eine Rolle spielen können, zum Beispiel die O52 oder 60 Antikörper assoziieren mit interstitieller Lungenerkrankungen. Und ein ganz wichtiger Faktor ist auch das CT-Muster. Hier gibt es das UIP-Muster, das ein Risikofaktor für einen progredienten Verlauf darstellt.
Was können Sie aus radiologischer Sicht zu Progredienz bzw. zur Einschätzung einer Progredienz sagen, Herr Dr. Akbari?
Ja, letztlich sind wir auf der radiologischen Seite, wenn es um die Beurteilung des Verlaufes geht, angewiesen, einfach die Ausdehnung der Veränderungen zu beurteilen. Ja, wir wissen, dass gewisse Veränderungen potenziell reversibel sind. Es geht darum, gerade bei Patienten, die antiinflammatorisch behandelt werden, dass oft die Zeichen, die ursprünglich für die akute Exazerbation gesprochen haben, ich denke da etwa an Retikulationen oder Milchglasverdichtungen, ob die eventuell zurückgehen oder nicht. Wenn es um die fibrotischen Veränderungen geht, wissen wir, dass die zum Teil nicht mehr reversibel sind. Also letztlich sind wir darauf angewiesen, die Ausdehnung einerseits zu beurteilen und auch zu beurteilen, ob eventuell neue Muster, neue Abnormitäten dazukommen oder nicht. Etwa eine Erkrankung, die initial noch kein Honeycombing hat, in weiterer Folge aber sich Honeycombing entwickelt zum Beispiel.
Welche Faktoren beeinflussen das Risiko für eine Progredienz, Frau Dr. Baumgartner?
Wir kennen verschiedene Risikofaktoren, die Ausbildung einer ILD und dann auch eine Progredienz der ILD begünstigen bzw. deren Prognose verschlechtern. Bei der Sklerodermie wäre das einerseits das Antikörperprofil, nämlich die SCL70-Antikörper, auch zum Beispiel eine ösophageale Dilatation und damit einhergehend ein Reflux, eine ausgeprägte Hautbeteiligung, festgemacht zum Beispiel im Broadened Skin Score, generell eine hohe Krankheitsaktivität, das Alter und männliches Geschlecht. Bei der rheumatoiden Arthritis sind die klassischen Risikofaktoren, die zur Entwicklung einer ILD führen, auch wieder das Alter, männliches Geschlecht, Rauchen ganz wichtig, hohe Anti-CCP-Titer, hohe Krankheitsaktivität und prognoseverschlechternd bei der rheumatoiden Arthritis wirken wiederum die hohe Krankheitsaktivität und auch das Vorliegen eines UIP-Musters in der HRCT. Ganz allgemein kann man sagen, wenn schon Fibrose vorhanden ist, festgemacht zum Beispiel im CD durch Bronchiektasien oder durch Honigwaben, dann ist das Risiko für eine progredient fibrosierende ILD erhöht und die Prognose somit verschlechtert.
Was bedeutet das Fortschreiten der Erkrankung für die PatientInnen? Und wie lässt sich das in Zahlen beschreiben? Vielleicht mit Fokus auf die Aspekte Morbidität und Mortalität.
Also zur Definition einer Progredienz finde ich sinnvoll die Definition aus der Inbuild-Studie, diese Inbuild-Kriterien. Da geht es um die relative Abnahme der FVC über 10% oder eine relative Abnahme der FVC zwischen 5% und 10% in Kombination mit Symptomen, mit respiratorischen Symptomen. Oder eben diese Abnahme zwischen 5% und 10% kombiniert mit radiologischen Zeichen der Progression oder als vierte Variante eine Zunahme der Veränderungen im HRCT gleichzeitig mit einer Zunahme der respiratorischen Symptomatik. Und wenn diese Progression besteht, dann bedeutet das für den Patienten natürlich eine ungleich schlechtere Prognose. Bei der Sklerodermie ist die interstitielle Lungenerkrankung die häufigste Todesursache noch vor der pulmonal-arteriellen Hypertonie. Und bei der rheumatoiden Arthritis kann man sagen, es kommt sehr stark auf das Muster im HRCT an, was der Dr. Akpari ja schon erläutert hat. Also wenn ein Patient ein UIP-Muster im HRCT zeigt, dann hat er eine 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit von etwa 35%. Wenn er hingegen ein NSIP-Muster zeigt, dann eine 5-Jahres-Überleben von 95%.
Welche Symptome deuten denn auf eine Lungenbeteiligung hin, Herr Dr. Sonnweber?
Hier ist natürlich an erster Stelle die Belastungsdyspnoe zu nennen. Das heißt, die Patienten merken zunächst, dass eben bei vor allem intensiverer Belastung eine Einschränkung vorliegt. Husten kann eine Rolle spielen und es gibt auch in der klinischen Untersuchung Zeichen, die auf eine Lungenbeteiligung im Rahmen einer Cholognose hinweisen können. Da ist vor allem die Sklerophonie zu nennen, die unter anderem sogar CD-Veränderungen vorausgehen kann. Das ist dann ein Knisterrasseln, das man beidseits basal in der Regel auskultieren kann. Und es gibt natürlich schon auch im klinischen Status Zeichen einer chronischen Hypoxie wie Trommelschlägelfinger, Zyanose, die aber in der Regel keine Frühzeichen mehr sind, sondern erst bei manifester schwerer Erkrankung auftreten.
Und hier hören Sie einen typischen Auskultationsbefund eines Knisterrasselns bei einer Lungenfibrose. Frau Dr. Baumgartner, sollte jeder Rheumapatient bei der Diagnose auf eine Lungenbeteiligung untersucht werden?
Das kommt auf die Grunderkrankung an. Bei der Sklerodermie haben wir klare Empfehlungen, die sagen, bei Baseline muss diese Abklärung immer gemacht werden. Dazu gehört neben der Anamnese, neben der klinischen Untersuchung die Lungenfunktion inklusive der Diffusionsmessung, die Blutgasanalyse und eben auch das HRCT. Also dieses Basisprogramm sollte jeder Patient, bei dem eine Sklerodermie festgestellt worden ist, erhalten. Dann kann sich das natürlich in verschiedene Richtungen entwickeln. Wir haben einerseits den Fall, dass man schon bei Diagnosestellung eine interstitielle Lungenbeteiligung feststellt. Dann würden wir diesen Patienten im ILD-Board besprechen, gemeinsam zu einer Diagnose und Therapieentscheidung finden und den Patienten dann engmaschig kontrollieren.
Und was ist, wenn initial keine interstitielle Lungenerkrankung entdeckt wird?
Dann muss der Patient natürlich auch regelmäßig ein Follow-up erhalten. Die Schwierigkeit liegt darin, dass wir nicht genau sagen können, wann die interstitielle Lungenerkrankung im Verlauf auftreten kann und dass wir auch nicht den Patienten, handelt sich hier auch häufig um junge weibliche Patientinnen, andauernd halbjährlich ins HRCD stecken können. Da wird empfohlen, dass wir bei einem Hochrisikoprofil, das wären wieder die Anti-SCL70-Antikörper, diffuse Verlaufsform, männliches Geschlecht, dass wir hier einmal jährlich ein HRCT machen, neben 3 bis 6 monatlichen Kontrollen, klinisch Kontrollen und Lungenfunktionskontrollen, dann eben einmal jährlich das HRCT und wenn sich nach 5 Jahren noch immer keine ILD gezeigt hat, dann können wir diese Intervalle ausdehnen, zum Beispiel auf 5 Jahre. Die schwierigste Gruppe ist die Gruppe der Patienten, die initial ein HRCT ohne Lungenbeteiligung zeigen, ein niedriges Risikoprofil haben und asymptomatisch sind. Bei diesen Patienten waren wir bis jetzt eher alleingelassen von Empfehlungen. Da gibt es aber jetzt brandneu das Konsensusstatement der Österreichischen Gesellschaft für Radiologie, Pulmologie, Rheumatologie und Ultraschall, wo eben hier ein doch recht praktikabler Weg empfohlen wird. Hier würden wir in dieser besagten Gruppe mit initial negativem HRCT, Niedrigrisikoprofil und asymptomatisch würden wir neben den klinischen und Lungenfunktionskontrollen einmal jährlich eine Ultraschallkontrolle durchführen. Und wenn sich hier Auffälligkeiten ergeben, würden wir eben das HRCT als Goldstandard durchführen.
Und wie sieht das Follow-up in der großen Gruppe der Patientinnen und Patienten mit rheumatoider Arthritis aus?
Da haben wir natürlich sehr viele und die können wir unmöglich jeden Einzelnen regelmäßig in der Lungenambulanz vorstellen. Da gibt es keine klaren Leitlinien. Hier würde ich vorschlagen, Risikopatienten, also wie schon erwähnt, männlich, älterer Patient, Raucher, Anti-CCP-positiv, hohe Krankheitsaktivität. Hier sollen wir dran denken. Wir sollen gezielt bei jeder Kontrolle nach Symptomen abfragen, den Patienten auch auskultieren, auch immer wieder mal zum Lungenfacharzt schicken und im Zweifelsfall dann eben auch ein HRCT machen.
Frau Dr. Baumgartner, bei Verdacht auf Lungenbeteiligung, was macht die Rheumatologin diagnostisch?
Bei Verdacht auf Lungenbeteiligung würden wir eben, wenn wir jetzt den rheumatoiden Arthritis-Patienten hernehmen, eben auch ihn zum Lungenfacharzt zuweisen, durch Lungenfunktion mit Diffusionsmessung, Blutgasanalyse und eben das HRCT als Goldstandard machen. Und in weiterer Folge würden wir den Patienten dann im ILD-Board gemeinsam besprechen.
Herr Dr. Akbari, wenn der Verdacht auf Lungenbeteiligung besteht, wie geht der Radiologe bei der Diagnostik vor?
Also in der bildgebenden Diagnostik dieser Erkrankungen geht es einmal primär darum, Abnormitäten zu perzipieren und zu erkennen. Das Herausfordernde an der radiologischen Diagnostik ist, dass die Lunge tatsächlich nur wenige Reaktionsmuster phänotypisch hat im CT, während es über 150 unterschiedliche interstitielle Differentialdiagnosen gibt. Jetzt gilt es natürlich, aus diesen Abnormitäten spezifische Kombinationen und spezifische Verteilungsmuster zu erkennen. Und dann sprechen wir hier von gewissen HRCT-Mustern, die sozusagen Reaktionsmuster der Lunge widerspiegeln. Und hier ist es wichtig hervorzuheben, das sind keine klinischen Diagnosen. Das sind tatsächlich CT-Muster, die mit unterschiedlichen klinischen Differentialdiagnosen vergesellschaftet sein können. Die radiologische Meinung ist tatsächlich ein Puzzlestein im multidisziplinären Board, was mittlerweile eigentlich ein Goldstandard ist.
Herr Dr. Sonnenweber, bei Verdacht auf Lungenbeteiligung, wie gehen Sie als Pulmologe bei der Diagnose vor? Und könnten Sie bitte die jeweiligen Untersuchungen kurz erklären?
Es gibt generell Kollagenosen, bei denen wir eigentlich ein Screening betreiben. Das heißt, bei denen wir wissen, dass derart häufig interstitielle Lungenerkrankungen vorkommen, dass wir auch im Grunde bei asymptomatischen Patienten regelmäßig Lungenuntersuchungen durchführen. Mit Lungenuntersuchungen sind eben neben der Statuserhebung auch Lungenfunktionstests gemeint. Hier kommt die Bodyplethysmographie, das ist sozusagen die große Spirometrie, ins Spiel. Damit kann man im Grunde feststellen, ob eine Verkleinerung der Lunge vorliegt. Wir machen zusätzlich auch sogenannte Diffusionsmessungen. Die Diffusionsmessungen spiegeln wieder, wie gut der Gasaustausch in der Lunge funktioniert. Und das ist zum Beispiel eine Messung, die doch auch sehr früh schon anschlagen kann. Wir haben Blutgasanalysen und diese eben auch in Ruhe und bei Belastung. Das ist vor allem auch die Belastungsuntersuchung wichtig, um eben frühzeitig die Diagnose zu stellen. Und letztlich gibt es natürlich auch noch die Spiroergometrie, mit der man hier frühzeitig Belastungseinschränkungen objektivieren kann. Grundsätzlich ist es so, dass eben auch die CT-Untersuchung sehr ins Zentrum der Diagnostik gerückt ist. Deswegen wird man das CT auch sehr niederschwellig und frühzeitig bei diesen Patienten einsetzen. Das heißt, wenn der Verdacht da ist, ist es ganz wichtig, sich nicht auf ein negatives Röntgen zu verlassen, weil das kann eben auch falsch negativ sein, sondern hier wirklich eine CT-Diagnostik anzustreben.
Stichwort CT-Diagnostik. Herr Dr. Akbari, was kann man denn für abnorme Veränderungen im CT erkennen?
Sie haben einerseits Zeichen für eine manifeste Fibrose, wie etwa das Honeycombing, wie Traktionsbronchiektasen oder gar eine Volumensreduktion. Sie haben Veränderungen zusätzlich dazu, die auf eine interstitielle Lungenerkrankung deuten, wie retikuläre Verdichtungen, in gewissen Fällen eine Milchglasverdichtung. Und vielleicht darf ich kurz zu diesen Veränderungen ganz grob ein paar Worte erwähnen. Beim Honeycombing, das Honigwabenmuster auf Deutsch, geht es da um eine ein- bis mehrreihige Ansammlung so zystischer Lufträume, die in der Regel subpleural verteilt sind, die eine scharfe Begrenzung haben und die meistens 3 bis 10 Millimeter groß sind, nicht verzweigend sind. Und die Bedeutung vom Honeycombing ist, dass es tatsächlich ein Beweis einer Fibrose ist und natürlich entscheidend für die HRCT-Diagnose der UIP. Dazu komme ich noch später zu sprechen. Die Traktionsbronchiektasen, das sind tatsächlich Bronchiektasen. Traktion deutet darauf hin, dass sie dadurch entstehen, dass ein narbiger Zug zu dieser Bronchiektasie führt, die also eingebettet sind in Arealen mit retikulären Verdichtungen oder mit Milchglas, eher peripher verteilt, wo der supportive Knorpel weniger ausgeprägt ist. Und diese Traktionsbronchiektasen sind gewissermaßen bildgebend ein prognostischer Marker. Wir wissen, das Vorhandensein und die Ausprägung korreliert mit einem schlechteren Outcome. Letztlich für diese Art der Erkrankungen, speziell als Zeichen einer Fibrose, spielt auch die Volumensreduktion der Lunge eine Rolle. Auch da sind wir bildgebend bemüht, das im CT zu erkennen. Andere Veränderungen sind oft begleitend wie noduläre Verdichtungen. Da schaut der Radiologe, damit er sich ein bisschen die Differentialdiagnosen einengt, die Verteilung dieser nodulären, dieser mikronodulären Veränderungen zu erkennen. Da spricht man zum Beispiel von einer zentrilobulären Verteilung, bei einer Random-Verteilung oder einer perilymphatischen Verteilung. Wie gesagt, als Hilfestellung für den Radiologen, seine Differentialdiagnosen ein bisschen einengen zu können. Und dann haben wir natürlich Veränderungen mit erhöhter Parenchymdichte, zum Beispiel die Milchglasverdichtungen, die oft Ausdruck einer Inflammation oder einer Exazerbation einer Erkrankung sind. Das sind dichte Anhebungen des Lungenparenchyms, wo aber die Konturen von Bronchien und Gefäßen noch abgrenzbar sind und potenziell sind diese Milchglasveränderungen reversibel. Als letztes noch auf die retikulären Verdichtungen kurz zu sprechen. Das sind unzählige überkreuzende lineare Verdichtungen, die mit oder ohne Störung der Lungenarchitektur vorkommen, die mit oder ohne eine manifeste Fibrose vorkommen können. Auch die sind an sich potenziell reversibel. Jetzt haben wir die Abnormitäten besprochen und jetzt gilt es aus der Kombination dieser Abnormitäten und aus der Verteilung, sind sie peripher, sind sie basal, sind sie zentral, wird der unmittelbare Subpleuralraum vielleicht in manchen Fällen ausgespart, werden Reaktionsmuster definiert und da komme ich auf Ihre Frage zu sprechen. Die UIP im Rahmen der rheumatoiden Erkrankungen sind 3 weitere Muster wichtig, das NSIP, die organisierende Pneumonie und die lymphoid-interstitielle Pneumonie. Und damit haben wir eigentlich die 4 häufigsten Muster, die bei rheumatoiden Erkrankungen bildgebend zu diagnostizieren sind. Wie gesagt, das sind radiologische Muster, tiefer gesellschaftet sein können mit unterschiedlichen klinischen Diagnosen. Am häufigsten treffen wir bei den kollagenvaskulären Erkrankungen aus dem rheumatoiden Formenkreis den Muster der NSIP. Sehr oft bei Polymyositis und Dermatomyositis, bei Sjögren-Syndrom sehr oft zu sehen, bei der systemischen Sklerose. Die UIP hat an sich einen ganz bestimmten Stellenwert, weil es vergesellschaftet ist mit der idiopathischen Lungenfibrose. Und wir wissen, dass es aber auch sekundär bei rheumatoider Arthritis sehr oft vorkommt. Die organisierende Pneumonie spielt am ehesten bei Polymyositis, Dermatomyositis eine Rolle, während die LIP, die lymphoid-interstitielle Pneumonie, eigentlich hauptsächlich bei Sjögren-Syndrom anzutreffen ist. UIP-Muster, wie gesagt, vergesellschaftet mit auch anderen Differentialdiagnosen. Ich habe jetzt erwähnt die idiopathische pulmonale Fibrose, die rheumatoide Arthritis, aber eben auch in Ausnahmefällen mit einer Sklerodermie, mit einer exogen allergischen Alveolitis. Also Sie sehen, das ist nur ein Puzzlestein und sollte im Zusammenschau mit den klinischen Parametern im multidisziplinären Board beurteilt werden.
Wenn Sie jetzt an Ihre niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen denken, wer sollte da diagnostisch die Fäden in der Hand halten?
Das bestimmt im Grunde, ob pulmonale Einschränkungen vorliegen oder nicht. Wie gesagt, es gibt Patienten, die primär von den Rheumatologen geführt werden, die eben in der Regel dann entweder nur zum Screening vorgestellt werden oder eben nur sehr diskrete pulmonale Beteiligung haben. Wiederum andere Patienten, eben vor allem jene Patienten, die einen progredienten Verlauf der Lungenerkrankung zeigen, werden dann doch letztlich primär über die Pulmonologen betreut. Ein dritter Baustein wäre natürlich auch die Traumatologie, die sich hier sehr einbringt und eben die auch eine große Rolle, vor allem auch bei uns in der Klinik übernimmt, Patienten eben auch zuzuweisen für die pulmonale Abklärung. Also das sind so die drei großen Disziplinen, die sich primär um diese Erkrankungen kümmern.
Ich würde sagen, es kommt darauf an, was zuerst bekannt wird. Also wenn das Rheuma schon bekannt ist, dann ist dieser Patient ja in aller Regel in regelmäßiger rheumatologischer Kontrolle und dann ist es auch unsere Aufgabe hier, den Patienten auch in Richtung interstitielle Fibrose zu untersuchen und hier auch dann die Fäden in der Hand zu behalten. Natürlich immer in Rücksprache mit den Pulmologen, mit den Radiologen etc. Der andere Fall ist, dass eine Lungenfibrose auftritt ohne bisher bekannte rheumatologische Erkrankung. Da werden wir als Rheumatologen wahrscheinlich in erster Linie konsiliarmäßig dazu berufen oder im Rahmen eines ILD-Boards, wobei es schon gut ist, den Patienten auch wirklich persönlich zu sehen und zu untersuchen als Rheumatologe. In diesem Fall liegt wahrscheinlich die Verantwortung oder sagen wir derjenige, der die Fäden zieht, mehr beim Pulmologen. Derzeit kann ich das zumindest aus unserer Praxis so berichten, dass die Einleitung einer antifibrotischen Therapie in aller Regel durch den Pulmologen stattfindet. Das heißt, wir besprechen den Patienten, wir regen das auch an. Die schlussendliche Einleitung findet dann bei uns derzeit in der Praxis noch durch den Pulmologen statt.
Für die Therapie muss man ja den Verlauf der Lungenbeteiligung beurteilen. Was sind wichtige Parameter?
Also anhand der Studien und vor allem diese Studien, die sich eben jetzt mit Progredienz beschäftigt haben, hat man primär die Lungenfunktion, also den FVC-Verlauf als Parameter genutzt. In der klinischen Praxis ist vor allem auch die Diffusionsmessung sehr wichtig, weil sie deutlich sensitiver ist als die FVC. Es gibt eben auch über die Computertomographie die Möglichkeit über Quantifizierungen. Das kann einerseits der Radiologe über ein standardisiertes Scoring machen, andererseits aber auch über softwaregestützte Quantifizierungen hier zu beurteilen, ob eine Progredienz vorliegt oder nicht. Das heißt, das ist einerseits das Quantitative und dann gibt es noch den qualitativen Aspekt. Das heißt, es geht hier wieder um das Muster. Zum Beispiel, wenn wir vom UIP-Muster sprechen, ist hier die Frage, haben wir es tatsächlich schon mit einem definitiven UIP-Muster, mit entsprechendem Humming-Cumming zu tun oder befinden wir uns noch in einem Bereich eines beginnenden Musters, das eben ein mögliches UIP-Muster darstellt. Und hier ist eben die qualitative Beurteilung des Radiologen sehr wichtig, um auch eben die weitere Prognose des Patienten einzuschätzen.
Jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt der Therapie. Wie ist die rheumatologische Sicht auf die Therapie der interstitiellen Lungenfibrose, Frau Dr. Baumgartner?
Wir haben da zwei Ansatzpunkte. Einerseits wird die Inflammation behandelt, das heißt, die Krankheitsaktivität muss in jedem Fall gesenkt werden. Der zweite Ansatz ist dann die antifibrotische Therapie. Wenn wir zuerst die RA-ILD, also die ILD bei rheumatoider Arthritis besprechen, hier haben wir immunsuppressiv doch eine Palette an möglichen Substanzen zur Verfügung. Unser Nummer 1 Basistherapeutikum ist das Methotrexat. Mittlerweile weiß man aus vielen Studien, dass Methotrexat sogar vor dem Auftreten einer RA-ILD schützt und dass die sehr gefürchtete, aber doch eigentlich sehr seltene Methotrexat-Pneumonitis ein seltenes Ereignis ist und sich in der Klinik auch deutlich von der RA-ILD unterscheidet. Wenn also jemand von Gelenkseite her schon gut mit Methotrexat läuft, dann würde ich das auf jeden Fall belassen und ein anderes Medikament dazugeben. Aus der Gruppe der Biologika, da haben wir zur Verfügung zum Beispiel das Abatacept, Rituximab oder Tocilizumab. Generell muss man sagen, die Datenlage ist hier bei der RA-ILD nicht so gut. Es gibt kleinere Fallserien und in der Klinik auch praktische Erfahrung dazu, aber die Daten sind nicht so gut. Die TNF-Blocker-Gruppe würden wir eher vermeiden. Aber wenn jemand unter einem TNF-Blocker läuft und eine Lungenbeteiligung entdeckt wird, dann würden wir die Therapie umstellen, weil sich gezeigt hat, dass die Mortalität höher ist.
Können Sie noch was zur Therapie der Fibrose sagen?
Der zweite Ansatz wäre dann eben auch bei der RA-ILD die antifibrotische Behandlung mit Nintedanib. Da haben wir gute Daten aus der In-Vild-Studie, in der Patienten mit ILD abseits der idiopathischen Lungenfibrose eingeschlossen waren, darunter eben auch viele RA-Patienten. Bei der Sklerodermie hingegen haben wir eine deutlich bessere Datenlage zur immunsuppressiven Behandlung. Hier ist als erste Studie zu nennen die Scleroderma Lung Study 1, in der Cyclophosphamid untersucht worden ist und auch hier eine recht gute Wirkung gezeigt hat bei interstitieller Fibrose, bei Sklerodermie. In der Scleroderma Lung Study 2 wurde dann Mycophenolat Mofetil mit Cyclophosphamid verglichen. Hier hat sich gezeigt, dass Mycophenolat Mofetil ähnlich gut wirkt, aber eine deutlich bessere Verträglichkeit hat, weswegen Mycophenolat Mofetil mittlerweile unser Standardmedikament geworden ist bei interstitieller Fibrose, bei der Sklerodermie. Andere medikamentöse Therapieansätze, wenn man eben mit Mycophenolat Mofetil alleine nicht auskommt und sich noch weiter Inflammation zeigt, hier ist Rituximab zu nennen und auch Tocilizumab hat sich gezeigt in der Focus-Study, dass zwar die Hautfibrose nicht signifikant beeinflusst werden konnte, aber die Lungenfibrose sehr wohl. Tocilizumab ist eine gute Option bei Patienten in einem frühen Krankheitsstadium und mit einer doch deutlichen entzündlichen Aktivität im Labor. Und auch Anti-SCL-70 positiv. Und auch hier bei der Sklerodermie ganz wichtig der antifibrotische Ansatz. Im SENSIS-Trial hat sich gezeigt, dass es zu einer deutlichen Reduktion der Abnahme der FVC kam. Das beste Ergebnis hat sich überhaupt gezeigt, wenn man Mycophenolat Mofetil und Nintedanib kombiniert hat. Nintedanib darf bei der Sklerodermie auch schon bei Diagnosestellung begonnen werden. Hier ist das Kriterium Progredient nicht zwingend gefordert. Ein weiteres antifibrotisch wirkendes Medikament ist das Pirfenidon. Das ist bisher nur bei der idiopathischen Lungenfibrose zugelassen, wird aber off-label genauso auch schon bei der rheuma-assoziierten ILD eingesetzt und es sind hier auch Studien im Laufen. Zu Cortison muss man sagen, hat man auch in Subgruppenanalyse dieser SENSIS-Studie gesehen, dass Cortison, wenn nur in niedriger Beteiligung, zum Beispiel bei zusätzlicher Gelenksbeteiligung, gegeben werden sollte, aber auf die Lunge kein Effekt besteht, eventuell sogar nachteilig. Was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass Nintedanib eigentlich derzeit einzig offiziell zugelassen ist in dieser Indikation. Tocilizumab ist in dieser Indikation in den USA zugelassen und Mycophenolat Mofetil ist streng genommen off-label, aber eben durch diese sehr gute Studienlage gut argumentierbar.
Was ist für Sie als Pulmologe für die Therapie der ILD wichtig, Herr Dr. Sonnweber?
Also die Kollegin von der Rheumatologie hat das ja grundsätzlich schon sehr ausführlich geschildert. Da darf eben noch ein paar Punkte ergänzen. Da haben wir eben einerseits das Cyclophosphamid, das eine Therapiesäule darstellt, das aber in der Praxis relativ selten eingesetzt wird aufgrund des Nebenwirkungsprofils. Eine sehr gängige Substanz ist das Mycophenolat Mofetil, dem man eben neben seiner immunmodulatorischen Wirkung auch eine gewisse, zumindest geringgradige antifibrotische Wirkung zuschreiben kann. Dann gibt es, wie gesagt, in der zweiten Linie verschiedene immunmodulatorische Substanzen wie Rituximab, die man einsetzen kann und jetzt eben neu auch antifibrotische Substanzen, das heißt Substanzen, die primär darauf abzielen, diese Vernarbung der Lunge aufzuhalten, zu bremsen. Und da haben wir primär zwei Substanzen, einerseits das Nintedanib und andererseits das Pirfenidon, die hier eine Wirkung zeigen können. Wichtig, diese antifibrotischen Substanzen sind nur für Patienten zugelassen oder nur für Patienten einzusetzen, die tatsächlich eine Progredienz zeigen. Das heißt, das wird man nicht a priori einsetzen, sondern nur, wenn tatsächlich eine progrediente Form einer Lungenfibrosierung vorliegt.
Die nächste Frage geht an alle drei ExpertInnen. Wann sollte denn eine Patientin oder ein Patient in ein spezialisiertes Zentrum überwiesen werden?
Also ich würde grundsätzlich dazu raten, jeden Patienten mit einer Kollagenose, der den Verdacht auf eine Lungenbeteiligung hat, auch in einem Spezialzentrum vorzustellen. Das bedeutet jetzt nicht, dass dann jeder Patient an diesem Zentrum bleiben muss, aber es sollte eben zumindest eine erste Evaluierung dort passieren. Jedenfalls vorstellen sollte man Patienten, die klinische Symptomatik in Richtung Lungeneinschränkungen zeigen. Das heißt, die Belastungsdyspnoe, der chronische Husten bei einem Patienten mit Kollagenose sollte daran denken lassen, dass es hier doch in einem relevanten Anteil der Patienten eine zusätzliche Lungenerkrankung gibt. Das heißt, spätestens bei Symptomen vorstellen. Und es gibt Risikogruppen, die systemische Sklerose, die Mixed Connective Tissue Disease. Das sind Patienten, bei denen man wirklich proaktiv auch screenen sollte. Das heißt, nicht auf die Symptomatik warten, sondern die Patienten auch regelmäßig pulmologisch vorstellen, um eben sehr frühzeitig die Erkrankung der Lunge zu erkennen, weil dort hat man im Grunde die besten Therapiemöglichkeiten.
Ich glaube, ich konnte ein bisschen veranschaulichen, dass die spezifische Erstellung einer Differentialdiagnose im CT tatsächlich sehr herausfordernd ist und in erfahrene Hände gehört. Ich glaube, dass wenn im extramuralen Bereich, und das spreche ich jetzt von der radiologischen Seite, der niedergelassene Radiologe Veränderungen sieht, die auf Erkrankungen aus diesem Formenkreis deutet, dass es sinnvoll ist, hier eine Spezialistenmeinung sich einzuholen, zumal ja tatsächlich, wie es auch der Dozent Sonnweber besprochen hat, die radiologische Diagnostik hier für den diagnostischen Algorithmus tatsächlich wegweisend sein kann.
Also wenn eine rheumatologische Erkrankung mit einer Lungenbeteiligung diagnostiziert wird, dann sollten wir diesen Patienten, diese Patientin unbedingt im Zentrum sehen und auch ins ILD-Board einschleusen, sage ich mal, hier zu einer Therapieentscheidung kommen und auch das weitere Prozedere planen. Dann ist es sicher gut möglich, dass der Patient regelmäßig beim niedergelassenen Rheumatologen und Pulmologen weiter betreut wird. Aber diese erste Anbindung sollte auf jeden Fall stattfinden, um dann auch bei gegebenenfalls Verschlechterung wieder schnell Rücksprache halten zu können und reagieren zu können.
Sie haben schon mehrmals die Arbeit im multidisziplinären Team erwähnt. Warum ist die Abklärung in so einem ILD-Board so wichtig?
Wir wissen, dass es diese multidisziplinären Teams braucht, um zu einer definitiven Diagnose zu kommen. Die interstitiellen Lungenerkrankungen sind ein sehr umfangreiches Gebiet, wo sehr viele unterschiedliche Erkrankungen zusammengefasst werden, sind durchaus ein sehr komplexes Gebiet, wo der Mediziner alleine es oft sehr schwer hat, zur Diagnose zu kommen. Wir wissen aus verschiedenen Studien, dass etwa ein Radiologe, der das befundet, ohne den klinischen Kontext oder ohne diese Diskussion im multidisziplinären Board zu haben, hier eine deutlich schlechtere Übereinstimmung findet, als wenn das in einem multidisziplinären Board diskutiert wird. Und das kriegt im Grunde die hier beteiligt sind. Das heißt, dieses multidisziplinäre Board ist tatsächlich sehr hilfreich, wenn es darum geht, zu einer klaren Diagnose zu kommen.
Aus radiologischer Sicht habe ich, glaube ich, in den Ausführungen gesagt, der multidisziplinäre Board ist tatsächlich ein Goldstandard. Die Diagnose, die endgültige, wird tatsächlich aus mehreren Puzzlesteinen zusammengelegt. Dazu gehört radiologische Muster, Serologie, Laborparameter und die klinische Bewertung. Und in Zusammenschau dieser Veränderungen, dieser Puzzlesteine, wird dann die endgültige klinische Diagnose erstellt. Insofern haben wir bei uns die Erfahrung gemacht. Wir waren, glaube ich, das erste Krankenhaus in Österreich, wo wir so ein multidisziplinäres Board etabliert haben. Unsere Patienten profitieren von dieser multidisziplinären Zusammenarbeit sehr viel.
Den Vorteil von diesem ILD-Board sehe ich darin, dass da wirklich unterschiedliche Entitäten, sehr viel unterschiedliches Know-how zusammentrifft und man selber sehr viel lernen kann und für den Patienten sicher auch ein deutlich besseres Outcome besteht, als wenn jeder für sich werkt.
Und jetzt möchte ich Sie noch um ein Abschlussstatement bitten. Vor allem, wenn Sie an Ihre niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen denken und daran, dass es darum geht, die Lungenbeteiligung bei Patienten mit rheumatischen Erkrankungen möglichst früh zu erkennen. Worauf sollten Ihre KollegInnen achten?
Es sollte grundsätzlich einfach diese Sensibilisierung da sein, dass wenn ich einen Patienten mit einer rheumatischen Erkrankung habe, der zum Beispiel Atembeschwerden angibt, Husten angibt, respiratorische Beschwerden angibt, dass es hier diesen Zusammenhang gibt. Und es ist jetzt nicht Aufgabe des Niedergelassenen, hier die vollständige Abklärung zu machen, aber man sollte eben solche Patienten dann auch niederschwellig zuweisen. Etwas Wichtiges ist auch, dass diese Patienten eine Computertomographie auch frühzeitig erhalten, um eben rechtzeitig diese Erkrankungen zu diagnostizieren.
Also im Prinzip ist es so, dass es wichtig ist, den radiologischen Befund richtig zu interpretieren und zu werten. Wir haben oft radiologische Muster, die vom Namen her ident sind mit klinischen Diagnosen. Wenn ich also zum Beispiel vom Muster einer exogenen allergischen Alveolitis spreche, heißt das nicht, dass der Patient eine exogene allergische Alveolitis hat. Das UIP-Muster ist natürlich berechtigterweise in erster Linie in den Köpfen vergesellschaftet mit der idiopathischen pulmonalen Fibrose. Das heißt aber nicht, wenn ich UIP-Muster befunde im CD, dass der Patient ein IPF hat. Insofern diese Befunde im radiologischen Bericht tatsächlich als Muster zu werten. Und dann in weiterer Folge muss man schauen, mit welchem Befund fängt man was an. Also zum Beispiel die NSIP, wenn das im radiologischen Befund steht, ist das aus meiner Sicht in erster Linie der Auftrag an den Kliniker, sich auf die Suche zu machen nach einer systemischen Erkrankung aus dem rheumatischen Formenkreis, weil das tatsächlich die häufigste Lungenmanifestation ist. Bei UIP wird man natürlich einmal schauen, rheumatoide Arthritis zum Beispiel oder eventuell eine primäre idiopathische Fibrose.
Der erste Schritt ist, dass man diese Erkrankung kennt, dass man gezielt auch danach fragt, danach sucht und dann werden einem diese Erkrankungen auch häufiger unterkommen. Also immer das, was man kennt und wonach man sucht, das begegnet einem dann auch. Und bei Symptomen wie neu aufgetretene Belastungsdyspnoe, ein trockener Husten, hellhörig werden und auch den Patienten regelmäßig zu auskultieren.
Vielen Dank, dass Sie alle mit dabei waren. Vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer, die uns bis hierher ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben.
An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an die Firma Böhringer Ingelheim RCV GmbH und Co. KG für die Unterstützung dieses DFP-Podcasts zum Thema Lungenbeteiligung bei rheumatischen Erkrankungen.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.